Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Film- und Theaterregisseur Andres Feil, der ganz heftig in seinen Blättern sucht nach Informationen, oder?
Die ich hier aufgekritzelt habe, und ich habe immer Schwierigkeiten, meine eigene Schrift zu lesen.
Gut, ich denke, Sie haben das alles im Kopf, was Sie jetzt gerade suchen. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie uns zuhören. Wir besprechen die Themen dieses Tages wieder in dieser Mittagsstunde. Wo kommen Sie gerade her, Herr Feil?
Aus dem Schneideraum.
Was schneiden Sie?
Ja, ein Spielfilm, wo wir in die Zukunft gehen, 2034, 31 Staaten des Südens verklagen dann vor einem internationalen Gerichtshof Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, aufgrund Versäumnissen im Klimaschutz. Und da gucken wir uns sehr genau an, was in den letzten 20 Jahren passiert und nicht passiert ist.
Sie sind ja ein Zukunftsforscher, kann man sagen.
Also ich probiere immer aus der Zukunft heraus zu deuten, was können wir heute tun, dass diese Zukunft so nicht eintritt. Also insofern bin ich eigentlich mehr Gegenwartsforscher.
Gut, Gegenwartsforscher. Wir werden über die Gegenwart sprechen, unter anderem auch über den Klimawandel. Denn Julia Klöckner, die Bundeslandwirtschaftsministerin, will ein neues Jagdgesetz auf den Weg bringen. Das hat auch was mit dem Klimawandel zu tun. Gleich Thema hier bei uns. Armin Laschet, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, ist derzeit in Griechenland zu Gast und wollte heute das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos besuchen. Das musste dann abgebrochen werden, dieser Besuch, weil es Sprechchöre gab, Free Moria. Insgesamt aber ist diese Reise hat zum Ziel, ja, zwei Dinge wahrscheinlich. Zum einen reist da ein Mann, der sich als potenzieller CDU-Vorsitzender profilieren möchte, auch als Kanzlerkandidat eventuell warmlaufen will. Zum anderen geht es aber natürlich ganz unabhängig davon um europäische Flüchtlingspolitik, und die soll ja jetzt unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auch nochmal einen neuen Impuls bekommen. Hier zu Gast im Studio der Filmregisseur Andres Feil. Herr Feil, auf europäischer Ebene kann man ja jetzt schon 5 Jahre, also nachdem Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das, nochmal die Frage stellen, haben wir es geschafft?
Seit genau diesen 5 Jahren stagniert ja die Reform eines europäischen Asylsystems, einer festgefahrenen Situation, es dreht sich im Kreise mit den immer gleichen Argumenten, dass viele Staaten, die Visegrad-Staaten, also Polen, Tschechien, Slowenien und Ungarn, sich weigern, aber inzwischen auch andere Staaten, Niederlande, Dänemark, Schweden sind ja dazugekommen, Estland, überhaupt in diesem Sinne, Flüchtlinge aufzunehmen, Geflüchtete aufzunehmen, im Sinne eines Verteilungsschlüssels. Und auf der anderen Seite geht es dann darum, die Grenzen in Anführungsstrichen sicherer zu machen, und da bewegt sich einfach nichts mehr. Und da will eben Laschet insofern zumindest, ja, man könnte sagen, Symbolpolitik betreiben, dass er eben sagt, Regionen oder Städte, einzelne Kommunen sind bereit aufzunehmen. Wir können nicht auf eine große europäische Lösung warten, die es einfach nicht geben wird, solange diese Staaten sich weigern, eben nach einem festen Verteilungsschlüssel Geflüchtete aufzunehmen.
Ja, er will sicherlich mit dieser Reise auch nochmal aufmerksam machen auf die Zustände in Griechenland. Und gerade im Lager Moria sind es ja ganz menschenunwürdige Zustände, unter denen die Geflüchteten dort leben.
Ja, das Lager war vorgesehen, glaube ich, für 3.000 Geflüchtete, und es sind 17.000, die zum Teil ja auch außerhalb des Lagers unter menschenunwürdigen Bedingungen, man muss schon fast sagen, vegetieren. Und insofern ist es natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten auch ein großes Gesundheitsrisiko. Und es gibt ja sehr viele Erkrankte auch. Und da müsste ganz akut geholfen werden. Es soll ja auch geholfen werden. Auch Berlin war ja bereit, Kinder, Jugendliche, Kranke, Ältere aufzunehmen. Und das hat Seehofer jetzt erstmal blockiert, weil er wieder sagt, wir brauchen die große europäische Lösung. Und da dreht es sich eben im Kreis.
Gut, aber für diese europäische Lösung sind zumindest im Moment, weil die Deutschen die EU-Ratspräsidentschaft innehaben, natürlich die Deutschen auch mitverantwortlich.
Ja, ich glaube, die große Chance ist nicht bestrafen. Also dass man jetzt sagt, man würde den Ländern, die sich weiter weigern, eben Geflüchtete nach einem Schlüssel aufzunehmen, dass man die mit Strafzahlung belastet, sondern umgekehrt. Man müsste eigentlich sagen, man müsste die Regionen, die Städte, die bereit sind, das zu tun, belohnen. Und zwar richtig mit Geld. Das heißt, das ist ein Argument, dass dann eben nicht nur Integrationsleistungen in vollem Umfang abgedeckt sind, sondern dass diese Kommunen sichtbar von diesen Fonds etwas haben, dass diese Integrationspolitik eben teuer ist, dass sie aufwendig ist, nur dann ist sie erfolgreich, und das Geld müsste dafür zur Verfügung gestellt werden. Und dann kann man von den großen Lösungen, die es einfach nicht gibt, im Sinne eines Verteilungsschlüssels, dass man wegkommt von dem Dublin-Abkommen, wegkommen und sagen, man unterstützt die die Willigen, die bereit sind, eben tatsächlich an konkreten Lösungen zu arbeiten, das heißt Geflüchtete aufzunehmen.
In Deutschland haben wir ja auch 5 Jahre jetzt Erfahrung damit, wie es ist mit der Integration. Haben wir es geschafft, Geflüchteten ein gutes neues Zuhause zu geben? Wir hören mal Bassema, das ist eine Musiklehrerin aus Aleppo, die erzählt, wie es ihr ergangen ist.
Als ich nach Deutschland angekommen bin, habe ich geglaubt, es ist easy, das Leben hier und so. Aber nein, es ist schwierig. Beim Asylantrag bin ich auf die Aufenthalt gewartet, fast 1,5 Jahre. Dann darf man die Integrationskurs Deutsch lernen. Als ich angefangen mit dem Sprachkurs war in 2017. Am Anfang war es sehr kompliziert, wegen kein Kindergarten für die Kinder. Aber danach meine große Besuchsschule und der Kleine habe ich einen Platz vor ihm in Kindergarten gefunden. Danach bin ich weiter.
Ja, da schwingt so mit, wie hart dieser Weg ist, aber dass es eben für Sie soweit möglich war, die Sprache zu lernen und hier gut zu leben. Soweit.
Also es gibt ja gerade jetzt in Brandenburg auch Städte, die ausdrücklich sagen, wir haben diesen Strukturwandel, wir müssen auf Integration von Geflüchteten setzen. Und das zeigt ja, dass diese Modelle, also Wittenberge ist eins, sehr erfolgreich auch damit sind. Und das sind immer wieder neue Herausforderungen. Ich glaube, man sollte die Herausforderungen auch nicht kleinreden oder wegreden. Aber dass es möglich ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach ist, aber es ist möglich. Und dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen. Ganz einfach.
Und vielleicht aber doch auch nochmal an die Willkommenskultur von 2015 uns erinnern. Wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken, ist es ja so, dass die Zahl der Asylsuchenden jetzt deutlich gesunken ist. Das dritte Jahr in Folge. Also vielleicht könnte Deutschland doch noch mehr aufnehmen.
Also ich glaube, das hängt jetzt natürlich auch mit der Pandemiekrise zusammen, dass viele jetzt sagen, Vorsicht, wir stolpern in eine neue Wirtschaftskrise und das könnte dann populistisch ausgenutzt werden und deshalb jetzt die Ziele nicht so hoch setzen. Aber im Prinzip von der Bereitschaft, von dem Potenzial, wenn man Berlin anguckt, Tempelhofer Feld, ich fahre da oft mit dem Rad vorbei, da stehen ja unzählige Container leer. Das ist sicher keine Ideallösung, aber es ist eine Übergangslösung. Und dass man erstmal sagt, man nimmt jetzt 500 oder 800 oder 1000, die möglich wären, dort unterzubringen, auf und schaut dann, dass sie bald in Wohnungen kommen, das ist sicher machbar und möglich.
Das Bundesjagdgesetz soll neu gefasst werden. Und das interessiert uns insofern heute, weil Andres Feil zu Gast ist, der viel unterwegs ist in Brandenburg, in der Uckermark auch. Und eben vorhin hat er ja auch schon erzählt, dass er einen Film plant über die Folgen des Klimawandels. Und man kann eben den Klimawandel auch in Brandenburg ganz gut beobachten. Jetzt will die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner also im September mit einem Gesetzesentwurf ins Kabinett gehen, in dem eben das Jagdgesetz neu gefasst wird. Wie kann man sozusagen das Jagdgesetz und den Klimawandel oder das Jagdgesetz und den Schutz des Waldes, Herr Feil, zusammenbringen? Was hat Jagd mit Klimawandel zu tun?
Also es geht ja darum, den Wald erstmal zu erhalten, weil das ist eben nicht mehr gegeben, nicht mehr selbstverständlich. Also wir haben mir mal Zahlen angeschaut. 2018 waren noch 45% des Waldes mehr oder weniger gesund. Inzwischen sind es nur noch 14% in Brandenburg. Es ist also eine dramatische Veränderung und ein abgestorbener Baum ist erstmal im wahrsten Sinne des Wortes eben tot. Umso wichtiger ist es, wie und wann wächst etwas nach. Und wenn das, was nachwächst, dann weggebissen wird durch zu viel Wild, dann stimmt die Balance nicht mehr. Und so grausam es auf den ersten Blick ist, wenn ein kleines Rehkitz geschossen wird, dann muss man trotzdem sagen, was sind die Ziele? Und wenn die Ziele sind, diesen Wald mittelfristig wieder zu einem Wald zu machen, den wir kennen, nämlich einen gesunden Mischwald, den es vielleicht vor 10 Jahren noch so gegeben hat, dann ist ein Beitrag auch tatsächlich Schalenwild weiter zu reduzieren. Das heißt also
Schalenwild sind also
Rehe, Hirsche und Wildschweine.
Und die Frau Klöckner sagt eben, es soll einen Ausgleich geben zwischen Wald und Wild. Das Wild soll den Wald nicht mehr über Gebühr schädigen. Im neuen Gesetz soll der behördliche Abschussplan für Rehwild abgeschafft werden und stattdessen sollen sich die Verantwortlichen vor Ort künftig eigenverantwortlich über einen jährlichen Mindestabschuss für Rehwild im Jagdpachtvertrag verständigen.
Das ist auch sinnvoll. Also wenn man genau hinschaut, dann geht es ja darum, tatsächlich vor Ort zu sehen, wie stark ist der Verbiss. Und das kann man ja messen oder feststellen. Das heißt, wenn eben junge Triebe von nachwachsenden Bäumen massiv geschädigt sind, dann ist es richtig, die Abschlussquote nach oben zu setzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es falsch. Das heißt, lokal zu reagieren und zu sagen, in welchem Zustand ist der Wald, wo müssen wir jetzt ansetzen? Und natürlich ist das Jagdgesetz nur eines von ganz vielen Mitteln und Möglichkeiten. Mittelfristig muss natürlich überlegt werden, und da muss auch wieder viel Geld in die Hand genommen werden, mit welchen Bäumen kann dieser Wald sich regenerieren? Also welche Bäume sind trockenheitsresistenter? Mhm. Und zusätzlich sich zu fragen, mit welchen Mitteln können wir Borkenkäfer und andere Schädlinge bekämpfen?
Weil welche Bäume sind es denn, die resistenter sind?
Vor allem, ja, es gibt in Mittelmeerländern bestimmte Buchenarten, die einfach sehr resistent sind, weil sie 4 Monate, 5 Monate totale Trockenheit in Süditalien aushalten. Ich habe mir in einem Gebirge das dort angeschaut. Das ist wirklich erstaunlich, wie die das aushalten. Da regnet es ja praktisch von Mai bis September so gut wie gar nicht. Und die blühen und sind wirklich noch sehr gut im Schuss, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wachsen. Und das heißt, man muss sich einfach überlegen, welche Bäume haben hier von einem anderen Boden natürlich. Wir haben hier Sandboden. Welche Bäume haben hier eine Chance? Und da gibt es ja in Eberswalde eine Forschungseinrichtung, die sich sehr genau damit beschäftigt. Und da muss man ansetzen.
Jetzt hat es ja letztes Jahr im September den Waldgipfel gegeben. Ist also ein Jahr her. Und damals war das Ergebnis, 500 Millionen Euro wollte die Bundesregierung in den Schutz des Waldes stecken. Ein Länderanteil. Mit Länderanteil sind es dann 800 Millionen sogar. Und 180.000 Hektar sollten aufgeforstet werden. Ist natürlich über eine längere Zeit angelegt, diese Idee. Aber haben Sie davon schon was gesehen? Haben Sie die Auswirkungen dieses Waldgipfels in Ihrer Arbeit, Sie haben ja auch recherchiert für Ihren Film, schon gespürt?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, eben die Schäden nehmen dramatisch zu. Und es sind natürlich auch Folgen einer jahrzehntelang falsch gesteuerten Klimaschutzpolitik. Das muss man ja ganz klar sagen. Es kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Und da haben die früheren Bundesregierungen eine Teilverantwortung, nämlich von 2% des gesamten weltweiten CO2-Ausstoßes. Das heißt, das kann man kleinreden, aber da hätte natürlich sehr viel früher vorbildhaft reduziert werden können und müssen und gleichzeitig in neue Technologien entwickelt werden oder investiert werden können. Das ist nicht passiert. Und insofern kann man nur jetzt von zwei Seiten ansetzen. Das eine ist, an den Symptomen zu arbeiten, eben den Wald im wahrsten Sinne des Wortes widerstandsfähiger zu machen. Da gehört dieses Jagdgesetz, das neue Jagdgesetz, die Verschärfung der Abschusszahlen, die Erhöhung der Abschusszahlen dazu. Aber eben auch grundsätzlich, dass man sich fragt, wie kann es sein, dass wir erst 2038 final aus der Kohle aussteigen? Und das sind immerhin tragen diese neuen Kohlekraftwerke, die seit 2011 gebaut wurden und auch jetzt noch eröffnet wurden, gerade im Mai in Neurath, die tragen natürlich massiv auch zur CO2-Verschmutzung bei. Also wir können nicht das eine fordern und das andere aber dann eben nicht tun, nämlich eine wirklich grundsätzliche nachhaltige Reduzierung von CO2-Emissionen.
Um eben den Klimawandel abzumildern und dann wieder dafür zu sorgen oder zumindest zu hoffen, dass der Regen wiederkommt, damit die Trockenheit ein bisschen abgemildert wird.
Ja, ich glaube, das wird erstmal die nächsten 10, 20 Jahre nicht der Fall sein, weil der Jetstream hat sich verändert oder wenn man so will, festgefahren. Das heißt, wir werden immer mit statischen Wetterlagen zu kämpfen haben und das bedeutet einfach, dass Brandenburg per se versteppen wird. Wir werden mit Niederschlägen von vielleicht 400 Milliliter rechnen können. Das ist im Prinzip ein Steppenklima. Das ist so und das wird die nächsten 10, 20 Jahre so bleiben.
Andres Feil ist mein Gast und stöbert in seinen Papieren, Regisseur und für Theater und Film. Lassen Sie uns noch mal über die Verschwörungserzählungen reden, Herr Feil. Also am vergangenen Samstag haben ja ungefähr 20.000 Leute in Berlin demonstriert und es gibt verschiedene Verschwörungserzählungen. Die einen sagen, das Virus ist ganz harmlos und da muss man gar nicht solche Maßnahmen ergreifen, die wir jetzt ergreifen. Die anderen sagen, und nicht nur, dass das Virus harmlos ist, sondern es wird jetzt auch von der Bundesregierung benutzt, um uns unserer Freiheit zu berauben. Wer ist Ihrer Meinung nach in der Pflicht, solchen Erzählungen was entgegenzusetzen?
Ich glaube, wir alle. Also es ist eine Frage, scheitert Aufklärung? Das ist ja die große Frage, die dahinter steht. Und ich habe immer wieder mit Verschwörungstheoretikern zu tun. Und das Erschreckende ist, dass es zum Teil Menschen sind, die mir nahestehen, die ich seit vielen Jahren kenne und schätze und durchaus auch als kritische Menschen wahrgenommen habe und plötzlich merke ich, und teilen die zum Teil Tweets oder Nachrichten, wo ich erstmal 5 Fragezeichen habe und dann hake ich nach und dann merke ich, es gibt so eine Art von Immunisierung gegen Argumente. Das heißt, rational komme ich da überhaupt nicht ran und es ist auch fast, man kann sagen, fast sinnlos, weil jedes Gegenargument ist ja nur wieder eine Bestätigung, dass ich eben auf Mainstream-Medien geeicht bin, dass ich die wahren Zusammenhänge nicht durchschaue und dem Hörensagen, Glauben schenke, falschen Wissenschaftlern und so weiter. Und ich bin eigentlich dann aus einer tiefen Erschütterung und manchmal auch Fassungslosigkeit übergegangen, eher auf die Bedürfnislage einzugehen. Also welches Bedürfnis steht eigentlich hinter dem Ressentiment, hinter dem Vorurteil?
Und ist das Bedürfnis das, etwas zu wissen, was andere nicht wissen und damit zu einer kleinen Elite zu gehören?
Ja, es ist einmal die Exklusivität. Also die große Masse ist verdummt und durch die gleichgeschalteten Medien gesteuert und ich durchschaue es. Das ist einmal dieser narzisstische Gewinn im Sinne der Exklusivität. Und das andere, viel stärkere, ist ein Beharren auf einem Freiheitsbegriff, wo ja letztendlich immer, wenn man es umkehrt, die Frage ist, wie stark müssen Menschen sich entmündigt fühlen, wenn sie es als eine Bevormundung erleben, wenn ich einen Mundschutz trage. Mhm. Und ich glaube, das eine ist für mich dann immer ganz klar zu sagen, es gibt das Recht auf den Irrtum. Aber wenn dieser Irrtum mir schadet, wenn dieses in Anspruch genommene Freiheitsrecht mich einschränkt, indem es meine Gesundheit gefährdet, muss man ganz klar sagen, hier ist eine Grenze. Also ich versuche immer den Unterschied zu machen, verstehen, ja, ich will sie in ihrer Bedürfnislage, will ich nachvollziehen, warum aufgeklärte Menschen oder vermeintlich aufgeklärte Menschen plötzlich in dieses Lager der Verschwörungstheoretiker wechseln, aber auf der anderen Seite eine ganz klare Grenze setzen, das Verstehen nicht bedeutet Verständnis.
Wenn sachliche Argumente nicht helfen, wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, könnte ja eine andere Vorgehensweise auch die sein, zu sagen, gut, ich beschäftige mich einfach nicht weiter damit, ich ignoriere das ein Stück weit.
Also bei zum Teil engen Freunden haben wir einfach so eine Lösung finden müssen, weil wir, also auch in puncto Klimaschutz, wenn Menschen, die mir nahestehen, den Klimaschutz insofern in Frage stellen, dass sie sagen, ja, das ist gar nicht menschengemacht, der Klimawandel, dann bleibt eigentlich nur, um die Freundschaft zu retten, dass wir das Thema aussparen.
Und geht es?
Das muss dann gehen, weil das sind dann langjährige Freunde, die ich seit Sandkastenzeiten kenne und dann funktioniert es von uns beiden auch, dann schaffen wir das. Aber es ist natürlich schwierig oder erstmal ist ja auch von meiner Seite eine Kränkung, wie kann das sein, dass ein Mensch, der mir nahesteht, mit dem ich viel durch die Natur wandere, das in dem Sinne ignoriert und sagt, das hat was mit der Sonneneinstrahlung zu tun, die Sonne ist jetzt stärker und das hat nichts mit CO2-Ausstoß, in keiner Weise kann man das zusammenbringen. Und dahinter steht ja, und das war für mich so der gemeinsame Nenner, wenn ich mir Verschwörungstheorien anschaue, dann geht es immer um dieses Beharren auf dem Freiheitsbegriff. Also es fängt bei der Zigarettenindustrie an, es geht beim Klimaschutz weiter, wenn eben dann Menschen sagen, ja, das hat jetzt nichts Menschengemachtes. Und da anzusetzen ist natürlich schwierig, wenn es zusammengeht, das Vorurteil mit ökonomischer Macht. Ja, und das ist bei uns ja jetzt bei der Pandemie Gott sei Dank nicht der Fall, aber das sieht man eben bei der Zigarettenindustrie oder zum Teil auch beim Klimaschutz, wenn Ressentiment, populistisches Argument mit ökonomischer Macht zusammengeht, dann haben wir ein ganz gefährliches Gebräu und das kann wirklich eine Demokratie ja, an den Rand oder an den Abgrund führen. Und da gilt es, sehr wachsam zu sein.
Andres Feil ist mein Gast in dieser Mittagsstunde, Film- und Theaterregisseur und kein Fußballfan, gell, Herr Feil, so ist es.
Also seit 40 Jahren nicht mehr im Stadion. Also ich habe andere Formen, mich auszutoben, wo ich dann brüllen, singen und schreien kann, Gott sei Dank.
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin auch kein Fußballfan, muss es zugeben. Trotzdem ist Fußball natürlich eine Komponente, eine ganz wichtige in unserem Land. Und es gibt sehr viele Menschen, die den Fußball sehr
Absolut.
Lieben.
Absolut, ich kann es auch sofort nachvollziehen.
Ich kann es
also
auch verstehen.
Also ich glaube, wenn andere Formen, jetzt beim Tanzen zum Beispiel, wenn ich nicht Formen hätte, wo ich mich ausdrücken kann, dann wäre das bestimmt eine gute Alternative. Mit anderen zusammen so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben und zu feiern und zu leiden gemeinsam und zu hoffen und zu bangen.
Und viele hoffen eben, dass man wieder ins Stadion gehen darf, bald. Aber die Frage ist, wann dürfen die Fans wieder ins Stadion? Heute Vormittag hat es eine virtuelle außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga gegeben und da hat man eben darüber diskutiert, wann und ob man die Fans wieder ins Stadion lassen kann. Der Bundesliga-Saisonstart ist ja schon bald, 18. September. Ich meine, was sagen Sie, Herr Feil? Sollte man einfach trotz der Lage, wie wir sie im Moment haben, die Fans wieder ins Stadion lassen, bald?
Also ich glaube, es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze. Union Berlin hat vorgeschlagen, dass alle potenziellen Fans, die kommen wollen, kommen sollen. Das Stadion soll gefüllt werden und alle werden vorher getestet. Das ist natürlich ein wahnsinniger Kostenaufwand. Das soll auf Kosten des Vereins gehen. Aber möglicherweise ist das gar keine schlechte Idee. Wenn man das eine, wenn man Sicherheit und Vorsorge zusammenbringen will, man kann natürlich argumentieren, manche könnten theoretisch das Virus in sich tragen und der Test hat noch nicht angeschlagen.
In der Tat, also so Schnelltests also sind ja nicht immer ganz gut aussagekräftig.
Ja, also das bedeutet immer noch ein gewisses Risiko, aber die Kernfrage ist ja, für was steht das? Ja, und wenn wir in einer Gesellschaft generell jetzt in den nächsten 1-2 Jahren leben, wo kein richtiger Kinobesuch möglich ist, wo kein Fußball gemeinsam im Stadion mehr erlebt werden kann, wo Clubs schließen. Also diese Art von Entsinnlichung, abgesehen jetzt von der persönlichen Erfahrung, dass Menschen sagen, sie werden nicht mehr in den Arm genommen. Also dass diese Gesellschaft auf eine ganz fundamentale Weise kulturell und auch auf einer emotionalen Ebene verarmt. Ich bin absolut Befürworter, Corona-Regeln einzuhalten, aber ich glaube, man muss das eben eine Art finden, eine Möglichkeit finden, auch da wieder Geld in die Hand zu nehmen, dass man den Schutz vorantreibt, dass es nicht sein kann, ich sage mal den Widerspruch, wenn in überfüllten Zügen Menschen zum Stadion fahren und da ein potenzielles Ansteckungsrisiko gegeben ist und gleichzeitig dann aber auf Abstand, das heißt alle 5 Meter ist dann ein Zuschauer, wo dann das Stadiongefühl in dem Sinne ja gar nicht mehr gegeben ist, dann haben wir eine sterile, tote Veranstaltung. Und das abzuwägen, dann muss man eben sagen, gut, dann muss man Geld in die Hand nehmen, dann muss mehr in den öffentlichen Nahverkehr investiert werden, dass da eben auch Abstandsregeln möglich sind. Und die Tests sind das eine und ich glaube, Werder Bremen hat vorgeschlagen, Fieber zu messen vorher. Also es gibt ja sehr originelle und zum Teil auch vielleicht schwer praktikable Formen. Wenn jetzt jeder mit einem Fiebermessgerät vorher abgetastet werden soll, dann ist das auch nicht unbedingt aussagekräftig.
Gut, das ist aber ja an Flughäfen zum Beispiel schon getestet worden, das mit dem Fiebermessen. Aber es ist ja so, machbar. Wenn man das Fieber hat, kann es eventuell schon zu spät sein. Also dann hat man vielleicht schon einiges weitergegeben. Wir haben beziehungsweise Inforadio von der ARD hat mit Jost Peter gesprochen, Vorstand im Fanbündnis Unsere Kurve, der sieht das ein bisschen anders als Sie.
Bei aller Sehnsucht, die ich selber als regelmäßiger Stadiongänger habe, wir leben in einer Pandemie und die Vernunft sollte immer den Gesundheitsschutz nach vorne stellen.
Und deswegen sagt er, keine Fans im Stadion im Moment.
Naja gut, das ist ja die Frage, ich glaube Borussia Dortmund, auch Bayern überlegen statt eben 80.000 dann 12.000, dann hat man natürlich eben eine sehr exklusive Auswahl. Also es wird eben vor allem die Fans, die wenig Geld haben, treffen, weil diejenigen, die dann mehr Geld haben, werden sich diese Exklusivrechte dann auch sichern. Also man kriegt da wieder eine kleine Elite ins Stadion.
Gut, so könnte man aber auch sagen, wer zuerst da ist, malt zuerst und die Tickets werden an die vergeben, die zuerst, also das könnte man wahrscheinlich regeln. Aber zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat auch gesagt, er denkt, die Geisterspiele werden noch ein bisschen geisterhaft so bleiben.
Ja, also die Frage ist halt, wie lange schafft man es, Menschen systematisch fernzuhalten? Ja, also geht das noch ein halbes Jahr, so lange bis dann die Impfungen wirklich greifen? Oder muss man schrittweise eben versuchen, wo kann man ins Risiko gehen, ohne dass das Risiko dann umkippt und tatsächlich Menschen wieder gefährdet?
Also wir werden das weiter beobachten. Heute, wie gesagt, die außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga und wir werden hören, was dort gesagt wird später. Schön, dass Sie uns zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten sprechen jetzt über geschlechtergerechte Sprache. Ist die notwendig oder ruft die, wenn man das zu weit treibt, am Ende sowas wie eine selbsternannte Sprachpolizei auf den Plan? Das Thema ist heute aktuell, weil die Stadt Stuttgart einen Leitfaden für geschlechtergerechte Sprache erarbeitet hat, zu dem der Ministerpräsident Kretschmann aus Baden-Württemberg am Wochenende gesagt hat, er möchte sich bitte den Mund von Sprachpolizisten nicht verbieten lassen. Hier zu Gast im Studio Andres Feil, der Filmregisseur. Können Sie Kretschmanns Befürchtung, dass da eine Sprachpolizei am Ende auf den Plan tritt, verstehen?
Ich kann das aus der Sicht der Kunst absolut verstehen, weil ich glaube, für mich die Freiheit der Kunst, das heißt, wenn ich mir jetzt umgekehrt vorstelle, ein Buch wird daraufhin begutachtet, wie der Autor oder die Autorin jetzt mit Gendersprache umgeht, dann wird es an einem bestimmten Punkt gefährlich. Jetzt bei einer Amtssprache ist es vielleicht noch was anderes, da muss ich das ankreuzen und möchte möglichst niemand wehtun. Aber wenn das ausgedehnt wird auf die Freiheit der Kunst, habe ich da 5 Fragezeichen.
Im Studio auch mein Kollege Alexander Moritz aus der Redaktion, der genau weiß, was in diesem Leitfaden in Stuttgart jetzt drin steht. Was steht denn genau drin?
Also das Ganze ist eine Handreichung für die Verwaltung, wie eben in Zukunft Verwaltungstexte geschrieben werden sollen, also zum Beispiel Rundschreiben, Formulare, aber auch öffentliche Auftritte der Verwaltung. Also wenn zum Beispiel der Oberbürgermeister irgendwo eine Rede hält, soll er eben nicht mehr nur sagen, sehr geehrte Damen und Herren, sondern er soll das zum Beispiel erweitern um genderneutrale Bezeichnungen, also liebe Beschäftigte, sehr geehrte Anwesende oder auch einfach nur liebe Menschen. Das steht tatsächlich als Vorschlag in dieser Handreichung drin. Außerdem sollen Rollenklischees vermieden werden, also zum Beispiel soll lieber gesagt werden Familienparkplatz statt Mutter-Kind-Parkplatz, weil wir wissen alle, es könnte auch ein Vater sein, es könnte auch jemand sein, der non-binär ist und trotzdem ein Kind hat. All das ist ja Realität und sollte eben auch von der Verwaltung mitgedacht und mitgeschrieben werden. Auch für das Gender-Sternchen als quasi letzte Alternative, wenn es keine geschlechtsneutrale Bezeichnung gibt, spricht sich dieser Text aus. Und die Begründung ist eben das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2017, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Menschen, die nicht Mann und nicht Frau sind, werden in ihren Grundrechten verletzt, wenn es zum Beispiel nur zwei Geschlechtseinträge gibt im Personenstandsrecht. Das wurde ja daraufhin geändert und daraus abgeleitet wiederum setzt sich jetzt auch die Stadtverwaltung in Stuttgart damit auseinander, was das eigentlich heißt, wenn dort immer nur von Damen und Herren oder im schlimmsten Fall nur von Herren die Rede ist, weil es sind nun mal nicht alle mit gemeint.
Ja, ich meine, ich denke, vielleicht muss die Sprache der Verwaltung da einiges nachholen. Es geht ja tatsächlich hier nicht um Kunst, sondern eben um die Sprache der Behörden, Herr Fall.
Ja, also ich glaube, natürlich ist ja ist eine Binsenwahrheit, dass Sprache auch Bewusstsein prägt und dass es ein Ausdruck ist von einer Ignoranz, wenn eine Behördensprache sich nicht bewegt oder erweitert. Für mich ist nur, glaube ich, eines wichtig, dass dieser Widerspruch in einem größeren Kontext gesehen wird. Das heißt, dass wir von der Sprache in die Strukturen uns hineindenken. Oftmals wird an der Sprache etwas geändert, aber die Strukturen bleiben die gleichen. Also wenn wir weiter in einem Land leben, wo Frauen durchschnittlich ein Fünftel weniger verdienen als Männer, dann kann ich natürlich in einer Institution oder meinetwegen auch in einem Supermarkt achte ich als Chef, dass immer schön ausdifferenziert wird, Verkäufer und Verkäuferin, dass ich einen Verkäufer nur dann als Verkäufer anspreche, wenn er tatsächlich männlichen Geschlechts ist oder nochmal ihn als Mensch anspreche, wenn er ein anderes, ein neutrales Geschlecht hat. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Bezahlungsverhältnisse so sind, wie sie sind. Und ich glaube, dass man das eine unbedingt mit dem anderen zusammendenken muss. Das heißt, erstmal schauen, welche ökonomischen Regelwerke haben wir eigentlich, die diese Ungerechtigkeiten tagtäglich neu reproduzieren und welche Bedürfnisse stehen hinter diesen Regelwerken. Und wenn wir sozusagen über die Ökonomie, über die Erfahrung des Seins versuchen einzugreifen, durch Regelwerke, durch Gesetze, wird sich die Sprache ohnehin verändern.
Aber wie Sie gesagt haben, Sprache schafft Wirklichkeit. Könnte ja auch sein, dass dadurch, dass wir sprachlich was verändern, auch wenn wir jetzt erstmal denken, naja, im Grunde ist das sozusagen Freundlichkeit oder eben Achtsamkeit. Aber es könnte ja auch sein, dass dadurch sich auch in der wirklichen Gleichberechtigung schon etwas verändert und dass dann diese Dinge, die Sie jetzt in der Struktur einfordern, dann nach sich zieht.
Ja, wir haben ja vorher über Ressentiments gesprochen. Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, die Sprache zu ändern, sondern sich genauer anzuschauen, welche Bedürfnisse liegen eigentlich unter bestimmten Sprachregelungen.
Ja, aber geht das nicht Hand in Hand?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das muss tiefer gehen. Das heißt, wenn ich nicht schaue, welche Bedürfnisse hinter einer Benachteiligung, hinter einem Ressentiment, hinter einer Ungerechtigkeit, einer Ungleichheit stehen, kann ich die Sprache ändern, aber die Ungleichheit bleibt bestehen.
Kurzen Satz noch, Alexander Moritz, Stuttgart ist ja nicht die einzige Stadt, die einen solchen Leitfaden herausgegeben hat. In Hannover zum Beispiel gibt es das schon seit vergangenem Jahr, hat man da Erfahrungen gemacht?
Das war so die große Vorreiterstadt. Da wurde dann erstmal viel drüber diskutiert, viel drüber geschrieben, auch ist das richtig oder nicht. Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic zum Beispiel hier von der FU Berlin hat sowas Ähnliches gesagt wie Sie, Herr Fall, nämlich dass da mit Inklusivität simuliert wird in den Behörden, die es aber in der Realität vielleicht gar nicht gibt. Ich persönlich würde ja sagen, das schließt sich ja nicht aus. Also nur weil man dem Ziel noch nicht wirklich, das noch nicht erreicht hat, sind diese Schritte ja vielleicht trotzdem nicht falsch. Neben Hannover haben auch mittlerweile Lübeck, Freiburg, München und auch so eine kleine Stadt wie Filderstadt südlich von Stuttgart mittlerweile schon solche Anweisungen herausgegeben an die Behörden. Das Ganze sind meistens aber keine verbindlichen Regeln, sondern tatsächlich Handreichungen.
Mhm. Gut, Handreichungen besser als gar nichts. Vielen Dank, Alexander Moritz. Und Andres Fall bleibt noch einen Moment hier im Studio. Wie ist das Leben für Sie heute Nachmittag, Herr Fall? Was haben Sie vor? Werden Sie weiter schneiden am Film?
Ja, ich gehe in einen Schneideraum und habe da mehrere Monitore und drei sehr fantasiebegabte Editoren, also Schnittmeister. Mit denen arbeite ich an dem Film weiter, der dann im November ausgestrahlt werden wird.
Dann sind wir gespannt und für heute danke ich Ihnen, dass Sie hier waren.
Ja, danke, Frau Schäfer.